Schwer verletzt kommt der Mann zurück in seine Heimatstadt Hamburg, verwundet in der Schlacht von Stalingrad und dann russische Kriegsgefangenschaft. Und als er endlich wieder heimkommt, ist da niemand, der ihn mit offenen Armen empfängt. Seine Frau hat inzwischen einen anderen, sein Kind ist gestorben. Alle Türen bleiben verschlossen und Beckmann, so heißt der Kriegsheimkehrer, bleibt allein mit seiner Verzweiflung. Ich bin nur ein schlechter Witz, sagt Beckmann, den der Krieg gemacht hat, ein Gespenst von gestern. Und deshalb sind alle Türen zu, bums, deswegen stehe ich draußen. Liebe Zuhörer, so schildert es Wolfgang Borchardt in seinem berühmt gewordenen Theaterstück Draußen vor der Tür, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, wahrscheinlich Ende 1946. In der letzten Szene, da richtet der Kriegsheimkehrer dann seine ganze Wut und Verzweiflung gegen Gott. Da sagt er, wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließt? Nein, richtig, du hast es nur zugelassen. Wo warst du da eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Deine Stimme ist leise geworden, zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören. Er höhnt nur noch über Gott, dieser Beckmann. Er ruft ihn nicht mehr um Hilfe an. Und am Ende stirbt er einsam draußen vor der Tür. Was Wolfgang Borchardt nicht geahnt und nicht gesehen hat, ist das, was er hier beschreibt, ist eigentlich Gottes eigene Geschichte. Gottes eigene Geschichte, wenigstens an diesem einen Punkt. Draußen vor der Tür, das wäre auch ein guter Titel für die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns in der Bibel berichtet wird. Draußen vor der Tür, Gott kommt zur Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott klopft an die Tür und die Welt lässt ihn eiskalt abblitzen. Draußen vor der Tür lassen sie Gott stehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und der Apostel Johannes erzählt Weihnachten in seinem Evangelium mit diesen Worten. Er, nämlich Gott, kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und so geht es bis heute. Die meisten Menschen haben kein Ohr für Gott, keine Zeit für Gott und erst recht keinen Platz für Gott. Und das ist tragisch, denn dadurch verpassen sie das Beste, was ihrem Leben passieren könnte. Aber noch ist es nicht zu spät. Gott ist immer noch auf Wohnungssuche, auch heute noch. So wie Gott damals, vor etwa 2000 Jahren, auf Wohnungssuche war, als er diesen eigenartigen Umzug nach Bethlehem unternahm. Vielleicht haben Sie sich in diesen Tagen mal gefragt, was macht Weihnachten eigentlich zu Weihnachten? Das Lametta kann es ja nicht sein, die Liederdudelei in den Kaufhäusern erst recht nicht. Und selbst der Gänsebraten macht noch kein Weihnachten. Das Erste, was Weihnachten zu Weihnachten macht, sehen Sie hier. Gott zieht um. Das ist das Erste. Gott zieht um. Wenn Gott damals eine Wohnungsanzeige aufgegeben hätte, dann hätte die folgenden Text haben können. Biete Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage und suche alte Bretterbude im Nahen Osten, Kriegsschauplatz angenehm. Und wer das liest, der reibt sich erstmal die Augen, der sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wer sollte so etwas bitteschön machen? Freiwillig raus aus einer Traumvilla mit Swimmingpool und dafür rein in ein Elendsquartier ohne Wasser und Licht? Aber genau das ist passiert. Dieser wahnsinnige Umzug hat wirklich stattgefunden. Das ist aktenkundig geworden. Das ist wirklich passiert. Im Weihnachtsbericht der Bibel können wir es lesen. Der allmächtige Gott ist umgezogen. Aus dem Reichtum in die Armut, aus dem Himmel auf die Erde, aus dem Jenseits ins Diesseits. Er hat sich ausgesetzt dieser Welt. Und was Beckmann fordert in diesem Stück von Wolfgang Borchardt, wo Beckmann sagt, sei lebendig, Gott, sei mit uns, nachts, wenn es kalt ist, einsam und wenn der Magen knurrt in der Stille, dann sei mit uns, Gott. Genau das hat Gott getan. In jener Nacht und in all den Jahren, die dann folgten. So geschehen vor 2000 Jahren in Israel, gut dokumentiert in den historischen Quellen. Die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen aus Tausend und einer Nacht, sondern fest verankert mitten in der Geschichte des Nahen Ostens. Und deshalb beginnt Lukas, der Historiker, seinen Bericht auch mit diesen berühmten Sätzen. Sie haben es noch im Ohr. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Das ist knallharte Politik. Und in diese Welt steigt Gott ein. Gott zieht um. Er wird geboren in einer geborgten Krippe bei Nacht und Nebel. Als alle Hotelzimmer und ordentlichen Pensionen ausgebucht waren, da blieb für ihn, für Gott, eine kleine Höhle, eine Art Kuhstall im Hinterhof. Dort stand eben die Krippe, notdürftig umgebaut zum Babybettchen. Und drin lag er. Und wissen Sie, diese Krippe ist nicht romantisch und nicht idyllisch. Unsere kleinen Weihnachtskrippen aus Holzschnitzerei oder aus Lebkuchen, die sind im wahrsten Sinne des Wortes süß. Die sehen gemütlich aus, in warmes Kerzenlicht getaucht. Ganz heimelig. Aber seine Krippe war nicht heimelig, sondern eher unheimelig. Eine Notunterkunft, ein Armenquartier. Das passt nicht zu Gott, denken wir. Das ist unmöglich, das ist geschmacklos. Warum? Könnte es vielleicht sein, dass wir ganz falsche Vorstellungen haben von Gott? Könnte es sein, dass hier zu Weihnachten etwas aufblitzt, was wir dem lebendigen Gott nie zugetraut hätten? Das war ja Jahrhunderte vorher schon angekündigt. Gott wird einmal selber auf die Erde kommen. Und sogar die Ortsangabe stimmt. Ausgerechnet das Kaff Bethlehem bekommt den göttlichen Zuschlag. 750 Jahre vorher hatte der Prophet Micha das bereits aufgeschrieben. Er wird nach Bethlehem kommen, wenn er kommt. Und sehen Sie, das unterscheidet den lebendigen Gott der Bibel meilenweit von allen Religionen, dass er sich die Hände schmutzig macht auf dieser Welt, an dieser Welt, in dieser Welt. Vergleichen Sie das mal mit Allah, dem Gott des Islam. Für den wäre das ein Unding. Allah ist unendlich fern. Allah kommt nicht auf die Erde, das wäre unter seiner Würde, wenn man den Koran ernst nimmt. Allah hat auch keinen Sohn, sondern nur einen menschlichen Propheten, den Mohammed, den er sendet. Aber der wahre Gott, der lebendige Gott, den muss man nicht beweisen, sondern der beweist sich selbst. Der tritt ein in die Erdatmosphäre, der tritt auf im Notquartier und der tritt an gegen unsere Not. Ich habe das in vielen Gesprächen immer wieder gehört und Sie wahrscheinlich auch, dass viele Zeitgenossen mit Gott nichts mehr anfangen können, weil sie den Eindruck haben, Gott ist unnahbar. Gott ist mir genauso fern wie der Mars. Und genauso unverständlich wie meine Steuererklärung. Er hilft nicht, er hört nicht. Man weiß nichts Sicheres über ihn. Das ist alles so in der religiösen Schwebe, im religiösen Dunst. Und hinter diesem Dunst, da kann jeder irgendwie vermuten, was er sich unter Gott vorstellt und sich sein eigenes Göttchen zurechtbasteln. Patchwork-Religion nennt man das. Jeder spinnt sich seinen eigenen Flickenteppich, aber Patchwork gibt keine Geborgenheit. Und gleichzeitig haben viele von diesen Menschen, die sagen, Gott ist so fern, eine ganz starke Sehnsucht nach Gott. Und viele sagen, wenn man ihn doch erfahren könnte, wenn man doch rauskriegen könnte, ob es einen Sinn in diesem Leben gibt, der nicht auf dem Friedhof mitbegraben wird. Und sehen Sie, für solche Fragen ist Weihnachten da. Da hat Gott gezeigt, Leute, es gibt eine echte Antwort. Seit Weihnachten hat Gott endgültig klargemacht, wie wir bei ihm dran sind. An Weihnachten hat Gott neue Fakten geschaffen, dadurch, dass er selber umgezogen ist. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man, das war ein Umzug mit Risiko, weil er vorher keine feste Wohnung gemietet hatte. Gott setzt sich dieser Welt aus. Seine Wahrheit liegt auf einer Handvoll Stroh. Es ist eine Wahrheit, die wirklich Hand und Fuß hat. Wenn wir umziehen, tja, dann wollen wir uns in der Regel verbessern. Wir ziehen aus der kleinen Wohnung in die größere Wohnung, aus der Wohnung in ein eigenes Haus. Aber Gott zog ins Chaos ein, als er kam. Das nahm er auf sich für uns. Und dieses Chaos hatte einen Namen, den Sie in jedem alten Geschichtsbuch nachlesen können. Kaiser Augustus. Auch Lukas berichtet davon. Dieser Kaiser Augustus hatte zwangsweise eine Volkszählung angeordnet, aber die Volkszähler, die kamen nicht ins Haus etwa, sondern jeder Bürger musste mit Frau und Kindern in die Stadt reisen, aus der seine Sippe stammte, zwangsweise. Und so machte sich auf, wie wir das hier im Weihnachtsbericht gelesen haben, auch Josef aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil seine Sippe eben von dort her gekommen war. Und übrigens, wir finden auch außerhalb der Bibel Berichte über dieses Ereignis. Ein Beobachter schreibt, die Bevölkerung damals wurde zusammengetrieben, alle Marktplätze waren verstopft von herdenweise aufmarschierenden Familien. Es gab keine Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand. Kranke wurden herbeigeschleppt und Gebrechliche. Alles war erfüllt von Kummer und Jammergeschrei. Und in diese Welt zieht Gott um. Mitten im Dunkel der Nacht ereignet sich Weihnachten. Auf der Reise kommt Gott zur Welt als ein Flüchtlingskind. Die Hotels haben kein Bett frei. Einer erbarmt sich halbwegs und lässt ihn wenigstens noch im Hinterhof unterkommen. Und uns brennt diese Frage auf den Nägeln, wozu das Ganze? Wenn das Gott sein soll, was will er damit? Warum der ganze Aufwand? Was haben wir davon 2000 Jahre später? Warum feiern wir das überhaupt noch heute? Und damit sind wir beim Zweiten, was Weihnachten zu Weihnachten macht. Erstens, Gott zieht um und zweitens, Gott klopft an. Gott klopft an, Gott beweist, dass er nahe an uns ran will. Gott sieht sich ihr Leben nicht nur aus der Ferne an, sondern Gott kommt persönlich in diese Welt hinein, weil er einziehen will, weil er bei Ihnen, weil er bei dir höchstpersönlich einziehen will. Gott klopft an. Haben Sie sich das schon mal klar gemacht? Was bei Ihnen passieren könnte in Ihrem Leben, wenn Gott da hineinkäme? Gott will für alle Fälle in Ihr Leben rein. Im Arbeitszimmer will er sein, wo uns die Fehlbilanz dieses Jahres belastet und wo wir den Haushalt fürs neue Jahr nicht mehr ausgleichen können. Im Familienzimmer will er in unser Leben kommen, wo schon beim Frühstück der Krach oftmals losgeht. Im Krankenzimmer will es Weihnachten werden, wo alle menschliche Therapie am Ende ist. Ja, in allen Zimmern, an der Vorderfront und an der Rückfront unseres Lebens soll es aufklingen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt, der Herr der Herrlichkeit, er klopft an. Dummes Zeug, religiöse Träumereien, spottet der Zweifel. Alles nur Tradition, murmelt die Gewohnheit. Zu schön, um wahr zu sein, seufzt die Resignation. Und wenn es doch möglich wäre, fragt die Sehnsucht. Und wenn es doch möglich wäre, Gott klopft an. Wie kann es funktionieren, dass Gott wirklich in mein Leben einzieht? Wie soll ich persönlich Kontakt mit dem Kind in der Krippe bekommen, so wie es bei den Hirten Wirklichkeit wurde und bei den Gelehrten aus Babylonien? Dazu müssen Sie eins wissen, liebe Zuhörer, nach Weihnachten ging es doch weiter mit Jesus. Weihnachten war doch noch nicht die Ziellinie. Weihnachten, das war doch erst der Startschuss. Die Boten in dieser Nacht haben das schon angekündigt. Die Boten in dieser Nacht haben nicht gesagt, euch ist heute ein rührendes Kindlein geboren, von dem man in 2000 Jahren noch nette Geschichtchen erzählen wird. Sondern sie haben gesagt, wir haben das gehört vorhin, euch ist heute der Retter geboren, der Heiland, welcher ist Christus, der Herr. Und was Maria und die Hirten damals noch nicht wissen konnten, nämlich wie es weiterging nach Weihnachten, wir wissen es sehr genau, weil es uns im Neuen Testament ausführlich berichtet wird. Circa 30 Jahre hat Jesus auf dieser Erde gelebt und gelitten. Er hat gepredigt, er hat dramatische Wunder getan. Er ist dann am Kreuz gestorben und hat gesagt, dass er das tut, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen. Und 3 Tage nach seinem Tod am Kreuz ist er wieder aus dem Grab herausgekommen. Leibhaftig auferstanden, das Grab war leer. Und dann ist er noch 40 Tage hier auf der Erde gewesen, ist vielen Menschen erschienen und hat mit ihnen zusammen gegessen, gesprochen. Und dann ist er wieder in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen. Aber er hat gesagt, siehe, ich bleibe bei euch, ich bleibe euch nah, ich bin bei euch alle Tage. Ihr könnt mich anrufen und ich werde euch hören. Und seitdem haben wir eine 2000-jährige Geschichte erlebt, natürlich. Und Gottes Bodenpersonal hat viele Fehler gemacht. Und der Name Jesus wurde oftmals missbraucht für die schlimmsten Ziele. Das ist alles wahr. Aber es gibt auch diese andere Geschichte. Es gibt die vielen Menschen, die durch Jesus neues Leben bekommen haben. Vorgestern erzählte mir ein Freund, der ist ein pensionierter Mediziner und er hilft an vielen Stellen in der Welt mit Missionsstationen aufzubauen und Menschen ärztliche Hilfe zu bringen, wie er neulich wieder in Moldawien war, in der Stadt Chiadirlunga im Süden von Moldawien. Und da traf er einen ehemaligen Drogenhändler, etwa 35 Jahre alt. Dieser ehemalige Drogenhändler war 35 Jahre und er war davon 15 Jahre im Gefängnis gewesen. Aber dort im Gefängnis hörte er die Botschaft von Jesus, dass Jesus lebt, dass Jesus unsere Schuld vergeben, dass Jesus unser Leben verändern kann. Und dort im Gefängnis wurde dieser Drogenhändler Christ. Ihm wurde seine Schuld vergeben. Er erfuhr eine echte Befreiung und Veränderung. Und dann kam er raus aus dem Gefängnis und mein Freund ist ihm begegnet, hat ihn kennengelernt. Und heute hilft dieser ehemalige Drogenhändler anderen Drogenabhängigen, anderen Alkoholikern, frei zu werden von ihrer Sucht. Und neulich sagte der Polizeipräsident von Chiadirlunga zu ihm, ich kann es nicht glauben, dass du derselbe bist. Ich kann es nicht glauben, dass du derselbe Mensch bist. Und er weiß, das hat Jesus gemacht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Seit Weihnachten ist das die Schicksalsfrage über jedem Menschenleben. Gott will einziehen. Gott klopft an ihrem Leben. Euch ist heute der Retter geboren. Und seitdem steht jeder Mensch vor dieser gleichen Frage. Wie reagiere ich auf den Retter? Wie reagiere ich auf sein Klopfen? Will ich ihn einziehen lassen bei mir? Bin ich bereit, mein Leben für ihn zu öffnen? Und das heißt auch, will ich das, was ich bisher für die letzte Wahrheit meines Lebens gehalten habe, in Frage stellen? Bin ich bereit, noch einmal ganz von vorn anzufangen? Und damit sind wir schon beim dritten, was Weihnachten zu Weihnachten macht. Gott zieht nicht nur um. Gott klopft nicht nur an, sondern Gott fordert Einlass. Gott fordert Einlass in unserem Leben. Wie hat es Johannes gesagt? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott fordert Einlass, das hat er klar gesagt. Und natürlich kann man Gott auch draußen stehen lassen, draußen vor der Tür unseres Lebens. Draußen vor der Tür unserer Familie, so wie der Wirt, diese Randfigur der Weihnachtsgeschichte. Er war einfach besetzt. Und Jesus kam ja auch ungelegen. Es war alles voll. Was soll man da machen? Mehr als der Hinterhof war nicht drin für Jesus. Und wissen Sie, so ist es bis heute bei vielen von uns. Wir sind immer schon besetzt. Besetzt mit Terminen, besetzt mit Verpflichtungen, besetzt mit alten Gewohnheiten, besetzt mit alten Vorstellungen. Johannes schreibt, er, Jesus, kam in sein Eigentum, also zu den Menschen, die er liebte, zu den Menschen, die er retten wollte. Aber so geht es weiter. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und ist das nicht bis heute die Geschichte vieler Menschen? Jesus will einziehen in unser Leben. Aber da haben sich schon so viele andere Herrschaften einquartiert, die uns besetzt halten. Gute und schlechte Herrschaften haben sich einquartiert in unserem Leben. Die Angst vor dem Morgen, die Liebe für die Ehefrau, die Sorge um die Gesundheit, die Fürsorge für die Familie, der Schmerz über den verstorbenen Partner, die Schuld und das Leid einer kaputten Ehe, der Durst nach Karriere, nach Ansehen und dazu jede Menge Neid, Missgunst, Stolz, Sturheit und Verzweiflung. Das hat sich alles breit gemacht und eingenistet in unserem Leben. Und so haben wir keinen Platz mehr frei für Gottes Herrschaft. Und wir haben dafür auch gute Argumente. Und manchmal so in unseren religiösen Stündchen, da räumen wir ihm ganz gern ein Plätzchen ein am Rande unseres Lebens, ein Weihnachtsplätzchen, wenn Sie so wollen. Aber Jesus will mehr. Er möchte im ganzen Haus wohnen, in allen Winkeln und ritzen und räumen. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr, hatten Gottes Boten gesagt. Christus ist der Herr, Christus ist kein Lückenbüßer, sondern Christus ist der König. Und deshalb hat er den Anspruch auf unser ganzes Leben. Deshalb will er nicht nur unsere Krippe im Hinterhof, er will einziehen in unser ganzes Heim. Er will den Schlüssel zu allen Räumen, so ernst nimmt er sie. Mitten in Angst und Sorge und Schmerzen will Jesus hineinkommen. Mitten in unsere Pläne und Terminkalender will er hineingeboren werden. Mitten in meinem Alltag will er das Sagen haben. Mitten in meiner Angst will er mein Tröster sein. Mitten in meiner Verzweiflung will er mich auffangen. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und so ist es immer wieder passiert, 2000 Jahre lang. Und trotzdem hat Jesus sich nicht zurückgezogen. Trotzdem ist Jesus auf der Matte geblieben bis heute. Und deswegen muss Ablehnung nicht das letzte Wort sein. Und glücklicherweise gab es ja auch schon in der Heiligen Nacht nicht nur Leute wie den Wirt und seine Hotelierskollegen. Es gab auch die Hirten, die ihre Schafe Schafe sein ließen. Sie rannten zur Krippe, weil sie den Retter nicht verpassen wollten. Und die Gelehrten aus Babylonien, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, die waren tagelang unterwegs, nur um den Retter zu finden. Und sie wurden belohnt und überglücklich. Und das könnte ihre Geschichte werden. Denn der Satz im Johannesevangelium hat ein Happy End. Er kam in sein Eigentum, heißt es, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber dann geht's so weiter. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, und man könnte sagen, das Recht, dass sie Gottes Kinder werden durften, die an seinen Namen glauben. Wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist unsere Chance. Das könnte ihre Geschichte werden. Und darum ist die große Frage, was werden sie tun, wenn Jesus heute bei ihnen anklopft? Was werden sie tun, wenn Jesus heute Einlass fordert in ihrem Leben? Er will einziehen, wohlgemerkt. Er will einziehen mit Pauken und Trompeten. Jesus will sich nicht hineinschleichen in ihr Leben, so nebenbei. Jesus will sich nicht hinten herum in ihr Leben hinein manipulieren. Jesus will sie nicht religiös über den Tisch ziehen. Das ist nie seine Art gewesen. Er will sie nicht überrumpeln. Er will sie nicht in einer schönen Weihnachtsstimmung einkassieren für seine Wahrheit, sondern Jesus fordert Einlass. Jesus will Zutritt zu ihrem Herzen, Zutritt zu ihrem Denken, Zutritt zu ihrem ganzen Leben. Und das ist natürlich die naheliegende Frage auf der Zielgeraden unserer Predigt. Warum sollte ich ihn unbedingt aufnehmen? Ich bin bisher mit meinem Leben doch auch einigermaßen durchgekommen. Okay, ich bin hier und da verletzt worden. Ich habe das ein oder andere Mal auch andere enttäuscht oder verletzt, aber alles in allem würden wir sagen, eine ausgeglichene Bilanz. Warum soll ich Jesus aufnehmen? Und die Antwort, die Jesus in der Weihnachtsgeschichte gibt, lautet, weil du mich brauchst. Weil Jesus der Einzige ist, der sie zu einem Kind Gottes machen kann. Weil Jesus der Einzige ist, der ihr Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung bringen kann. Oder um in diesem Bild zu bleiben, Jesus ist die einzige Tür, durch die wir in Gottes Vaterarme hineinkommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber die landläufige Meinung sagt ja, alle Menschen auf dieser Erde sind irgendwie Gottes Kinder. Aber die Bibel sagt deutlich, das stimmt nicht. Das ist eine Illusion, das ist Selbstbetrug. Ja, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Das heißt, wir alle verdanken Gott unser Leben. Wir alle schulden Gott Verantwortung. Aber auch, das sagt die Bibel, wir alle sind auf unseren eigensinnigen Wegen von Gott weggelaufen. Wir sind weggelaufen durch unseren Stolz, weggelaufen durch unsere Selbstverliebtheit, weggelaufen, weil wir unser eigenes Ding machen wollten. Und so haben wir uns immer weiter entfernt von Gott. Vielleicht ohne es zu merken, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Und in der Folge ist unser Leben wie in einen Sog hineingeraten, der uns immer weiter von Gott wegzieht. Und irgendwann wird das Leben ohne Gott immer selbstverständlicher. Wissen Sie, mich wundert manchmal, wie ältere Menschen auf das Ziel ihres Lebens zugehen und selbst dann nicht anfangen, nach Gott zu fragen. Das Leben ohne ihn ist einfach so völlig selbstverständlich geworden. Unser Leben ist drin in einem Sog, der uns immer mehr wegzieht von Gott. Und dieser Sog hat eine wahnsinnige Kraft. Und der Begriff, den die Bibel dafür verwendet, ist Sünde. Sünde, das bedeutet nicht, dass ich bei den Festtagen ein paar Kalorien zu viel zu mir nehme und eine zu fette Weihnachtsgans verspeise. Sünde, das bedeutet auch nicht, dass ich den einen oder anderen Fehltritt mir leiste, sondern Sünde, das ist der Sog, der mich in den Abgrund zieht, weg von Gott. Das ist mein Unglaube, das ist meine Dreistigkeit und Unverfrorenheit Gott gegenüber. Und diese Sünde zieht mich letztlich, so sagt Gottes Wort, diese Sünde zieht mich letztlich in die Hölle. Die Sünde trennt mich auf ewig von dem, der mich geschaffen hat und der mir doch alles schenken will. Verstehen Sie, unser Leben ist kein Spiel. Es geht nicht nur um ein paar Jährchen mehr oder weniger hier, sondern es geht um die Ewigkeit. Es geht um unendlich viel. So ernst nimmt dich Gott. So wichtig ist dein Leben. Und verstehen Sie, darum brauchen wir einen Retter. Und darum hat Gott Weihnachten für uns inszeniert. Darum hat er Jesus geschickt. Euch ist heute der Retter geboren. Darum hat Gott sich seinen eigenen Sohn vom Herzen gerissen. Und er hat dann diesen seltsamen Umzug gemacht. Der hat dann die Schönheit des Himmels verlassen und ist in diese raue Welt eingestiegen. Und er hat es hingenommen, dass man ihn draußen vor der Tür stehen gelassen hat. Ach, und ich hätte das so gern dem Wolfgang Borchardt gesagt, der einen Tag bevor sein Theaterstück uraufgeführt wurde, verstorben ist im Jahr 1947. Ich hätte gesagt, der Gott, den du suchst, der Gott, nach dem du schreist, den gibt es. Er hat alles für dich eingesetzt. Er ist so nahe gekommen. Er ist hier in dieser Welt erschienen. Und dann ist Jesus hier seinen Weg gegangen, unbeirrbar bis zu jenem Tag, als er am Kreuz starb. Und an diesem Kreuz, da hat er, der ohne Sünde war, die Strafe für meine und für ihre Schuld auf sich genommen. Da hat er meine Gottlosigkeit gesühnt. Das Kreuz war aus dem gleichen Holz wie die Krippe und die Leichentücher aus dem gleichen Stoff wie die Windeln. Und dann ist er auferstanden und hat seine Macht über den Tod endgültig bewiesen. Vor einiger Zeit bekamen wir von Freunden aus Amerika eine Weihnachtskarte und darauf stand zu lesen, er, Jesus, kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Verstehen Sie, Jesus war der Einzige, der bezahlen konnte, weil er Gottes Sohn war, weil er ohne Sünde war, weil sein Leben noch nicht verbraucht war. Und er hat es hingeschenkt für Sie und für mich. Und dann hat er den Tod besiegt und ist auferstanden. Und seitdem ist Jesus die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Seitdem hat Jesus und nur er die Autorität, uns zu Kindern Gottes zu machen. Seitdem hat er und nur er die Macht, uns in den Himmel zu bringen. Seitdem ist er die einzige Tür, durch die wir Gott zum Vater bekommen und nicht zu unserem Richter, wie wir es eigentlich verdient hätten. Und an dieser Stelle empören sich viele Zeitgenossen und sagen, wie kann Gott sich anmaßen, über uns zu Gericht zu sitzen? So ähnlich, wie sich der Beckmann in Wolfgang Borcherts Stück empört hat. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage ist. Wie kann Gott über mein Leben zu Gericht sitzen? Immerhin hat er uns das Leben geschenkt. Aber wenn das Ihre Frage sein sollte, dann möchte ich Ihnen am Schluss noch die Gegengeschichte zu Wolfgang Borcherts Stück erzählen, von einem völlig unbekannten Autor. Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Und sie empörten sich, wie kann Gott über uns zu Gericht sitzen? Was versteht Gott schon vom Leben? Was versteht Gott schon von unserem Leiden? So schimpft ein Mädchen und zeigt seine eintätowierte Nummer aus dem Konzentrationslager. Und ein farbiger junger Mann ruft aufgeregt, gelyncht wurde ich, nur weil ich schwarz war. In Sklavenschiffen hat man uns erstickt. Und überall auf der Ebene wurden jetzt die ärgerlichen Stimmen laut und jeder richtete Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leid in der Welt zugelassen hatte. Wie gut hatte es doch Gott im Himmel, in all der Schönheit und Heiligkeit zu wohnen. Ja, konnte Gott sich überhaupt vorstellen, was wir Menschen auf der Erde erdulden müssen? Und dann bildeten sich Gruppen und jede wählte einen Sprecher. Und immer war der Sprecher der Gruppe der, der am meisten gelitten hatte. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Farbiger, ein Inder, eine uneheliche Frau, ein Krebskranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Lager in Sibirien. Und sie alle waren sich darin einig, dass Gott, bevor er sie richten dürfte, selbst erstmal die Leiden erdulden sollte, die sie erduldet hatten. Und dann lautete ihr Urteil, ja, Gott soll dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, als Mensch. Und er soll hier auf dieser Erde unter ganz bestimmten Bedingungen leben. Er soll als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt sollte zweifelhaft sein. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden und von einem voreingenommenen Gericht verhört werden. Er sollte von einem feigen Richter verurteilt werden. Und schließlich sollte Gott selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und verlassen von den Menschen zu sein. Gott sollte erfahren, was es bedeutet, gequält zu werden und dann zu sterben. Und das sollte bitteschön in aller Öffentlichkeit geschehen. Und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er wirklich gestorben war. Und dazu sollte es eine riesige Menge von Zeugen geben. Und während jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündigte, erhob sich ein großes Raunen in der riesigen Menschenmenge. Und als der Letzte gesprochen hatte, folgte ein langes Schweigen. Und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen leise fort und niemand wagte mehr zu sprechen. Und jeder war sich seiner Sünde bewusst. Denn plötzlich merkten es alle. Gott hatte diese Strafe in der Gestalt seines Sohnes schon längst auf sich genommen. Er hatte all das ertragen und erduldet. Und Weihnachten war der Anfang dieses Leidensweges gewesen, als Gott seinen spektakulären Umzug startete. So wird Weihnachten zu Weihnachten. Gott zieht um unseretwillen, um deinetwillen. Gott klopft an und Gott fordert Einlass in deinem Leben. Du brauchst ihn zum Leben und zum Sterben. Und wir tun gut daran, ihn rechtzeitig aufzunehmen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen und nur denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Und damit ist nochmal klar, was Jesus aufnehmen bedeutet. Das heißt, an ihn glauben, ihm vertrauen, sich an ihn wenden, seine Hilfe und Vergebung erbitten. Das zuzugeben, dass ich es brauche, dass Jesus für mich starb, damit mein ganzer Unglaube und meine ganze Schuld vor Gott mir weggenommen werden kann. Heute will Gott bei Ihnen einziehen. Lassen Sie ihn nicht draußen vor der Tür stehen. Hier steht, wie viele ihn aber aufnahmen. Und wenn Gott dann eingezogen ist, dann wird er auch mitziehen. Und egal, was in diesem Jahr auf Sie zukommt, das vor uns liegt, er wird mitziehen als Ihr persönlicher Vater. Kinder lässt man nicht allein, Kinder lässt man nicht im Stich. Und selbst wenn menschliche Eltern das mal tun sollten, bei Gott ist das unmöglich. Er wird mitziehen mit ihrem Leben. Er wird nicht mehr von unserer Seite weichen. Er wird mitziehen durch die Angst und durch die Freude genauso. Er wird mitziehen durch unsere Erfolge und durch unsere Misserfolge, durch die Arbeitslosigkeit, durch die Trauer, was immer passieren mag. Und am wichtigsten, er wird mitziehen sogar durch unseren Tod. Denn nur wer als Gottes Kind sterben darf, so sagt die Bibel, wird auch in Ewigkeit in Gottes Reich dabei sein. Und darum, ob ich Jesus bei mir einziehen lasse, das ist die Alles-oder-Nichts-Frage, die letztlich über mein Leben entscheidet. Denn davon hängt ab, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Ewig gerettet oder ewig verloren. Wie Jesus das gesagt hat, es geht um Himmel und Hölle. Es geht um alles. Verstehen Sie, ich will Sie nicht bedrängen, aber es ist einfach meine Verantwortung, Ihnen zu sagen, was die Bibel sagt, wie die Wirklichkeit aussieht und wie krass die Entscheidung ist, vor der wir wirklich stehen. Werden sie aufmachen oder werden sie dicht machen? An Jesus soll es nicht liegen. Und selbst wenn sie denken sollten, mein Herz ist so hölzern und so hart wie die Krippe und mein Leben ist so düster und so freudlos wie der Hinterhof, dann brauchen sie Jesus erst recht. Dass er sich von ihrer Schuld und Not, dass er sich von unserem Dreck nicht abschrecken lässt, das hat Gott damals bewiesen, als er umgezogen ist. Und seitdem ist er 100.000-fach eingezogen in das Leben von normalsterblichen Menschen. Und sie haben alle erfahren, wo Jesus einzieht, da zieht er dann auch mit. Da können wir uns 100%ig auf ihn verlassen. Da lässt er unser Leben nicht mehr los. Da dürfen wir wirklich als Gottes Kinder geborgen sein. Heute Abend könnte es sich für sie entscheiden. Heute Abend ist Jesus wieder auf Wohnungssuche. Heute Abend klopft er bei ihnen an, ob sie ihn wohl aufnehmen wollen. Euch ist heute der Retter geboren. Heute Abend fordert er Einlass in deinem Leben. Er weiß es längst, dass sie ihn brauchen. Sie können mit ihm reden, jetzt auf ihrem Platz, wo sie gerade sind, oder später, wenn sie nach Hause kommen. Sie können es ihm sagen, wann immer sie wollen, mit ihren eigenen Worten. Sie können ihm das sagen, Jesus, ich brauche dich. Und mein Leben soll dir gehören. Bitte, bitte komm zu mir. Bitte gib mir die Gewissheit, dass du lebst, dass du mich lieb hast. Und vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Vergib mir meinen Unglauben. Vergib mir meinen falschen Stolz. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann im Leben und im Sterben. Verstehen Sie, es kommt nicht darauf an, dass Sie bestimmte Wörter benutzen. Es kommt nicht darauf an, dass Sie ein religiöses Ritual mitmachen. Sondern es kommt einfach darauf an, dass Sie in Ihrem Herzen ehrlich werden vor Jesus. Und dass Sie den Mut haben, sich vor ihm zu beugen. Und dass Sie sich beschenken lassen von dem ganzen Reichtum, den er für Sie bereithält. Und dann werden Sie anders aus diesem Weihnachten wieder rausgehen, als Sie reingegangen sind. Und dann werden Sie auf ewig Gottes Kind sein. Und es wird Sie nichts und niemand mehr von ihm trennen können. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen.